Willkommen zur 267. Folge von Presales Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb.
Ich bin Tim.
Ich bin Jan.
Und als Presales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Presales-Performance zu entfesseln.
Und das machen wir für höhere Winrates, begeisterte Kunden und noch mehr Spaß in der Presales-Rolle. Jetzt kann ich dich wieder nicht fragen, worum es geht, weil es schon wieder mein Thema ist. Teammanagement and Orchestration. Ich schreibe gerade an einem Playbook und darüber wollen wir heute mal ein bisschen philosophieren.
Ich glaube, da muss ich erstmal zur Wikipedia gehen und nachschauen, was das überhaupt sein soll.
Ja, und damit ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Was hat dich denn letzte Woche so richtig nachhaltig bewegt, mein großer, bärtiger Freund?
Ich bin wirklich sehr bärtig. Ich muss mich mal wieder rasieren. Also, ich hatte ein interessantes Erlebnis. Ob es mich jetzt nachhaltig bewegt hat, weiß ich nicht, ist ein hoher Anspruch. Aber ich teile es trotzdem mal. Der Edmund Frey, mit dem wir ja immer mal wieder auch in Kontakt stehen, der war zuletzt war CRO bei Spryker. Inzwischen, ich weiß nicht, ob ich ihm da Unrecht tue, aber ich würde ihn so als Privatier bezeichnen gerade. Also ich glaube, ihm geht's gut und gleichzeitig baut er aber auch weiter an Dingen. Eine Sache, die er baut, ist die sogenannte CRO-Community, wo er uns dankenswerterweise als Presales-Experten auch mit dazugezogen hat. Und in dem Rahmen darf ich ab und zu mal vorbeischauen. Und letzte Woche war es wieder soweit. Da gab es ein CRO-Meetup. Und wie soll es anders sein? Natürlich haben wir über KI gesprochen.
Natürlich.
Und der Eddie hatte einen KI-Experten zu der Session eingeladen, der mal so ein paar Dinge geteilt hat. Und was ich so spannend fand daran, ist das, also Dennis hieß der Mensch, der das da vorgetragen hat. Und Dennis hat die Session eröffnet mit einem Satz. Und man muss dazu sagen, da waren 20, 25 Leute. Ne? Ich würde sagen, so 80% hauptsächlich so, also Sales, Management und Upwards. Und dann eben noch so ein paar, ich sag mal in Anführungszeichen, Experten, so wie ich halt. Und er hat die Session anmoderiert, Dennis, mit den Worten: Die Hälfte von euch wird überwältigt sein und die andere Hälfte wird unterwältigt sein. Also im Englischen funktioniert es ein bisschen besser, overwhelmed und underwhelmed, hat er gesagt. Und ich wusste genau, was er meint und das stellte sich dann auch raus. Und das ist jetzt überhaupt gar keine Reflexion von dem, wie der Dennis das gemacht hat. Der Dennis hat es sehr gut gemacht. Ich habe aber zu der Hälfte gehört, die eher underwhelmed war. Und es lag nicht daran, dass er keinen guten Job gemacht hat, sondern es lag einfach daran, dass die Bandbreite der AI-Adoption auch bei, also Vertriebsleitern, wie es ja im weitesten Sinne dann da in dieser CRO-Community natürlich sind, einfach riesig groß ist. Da sind eben Leute dabei, die sind am Anfang der Reise und da sind Leute dabei, da würde ich jetzt mal uns dazu zählen, die schon ein bisschen weiter in der Reise sind und auch sehr viele Dinge ausprobieren. Und auch ja, gestern hast du hier wieder einen geilen Skill gebaut, direkt heute Morgen ausprobiert, hat direkt funktioniert. Also die nächste Automation läuft jetzt auch in unserer Firma weiter. Und somit glaube ich, dass wir schon recht weit vorne dran sind. Und dann ist es natürlich, wenn dann Grundlagen kommen, ist es dann eher underwhelming. Aber ich fand das so geil, wie er das einfach formuliert hat, weil es einfach klar ist, die Bandbreite der AI-Adoption ist riesig. Auch im Go-to-Market dürfen wir an vielen Stellen noch ein bisschen was dazulernen und uns diese Technologie besser zunutze zu machen. Und er hat das einfach sehr klar auf den Punkt gebracht, direkt in seiner Anmoderation. Ja, dachte ich, teile ich mal, fand ich irgendwie ganz nett.
Ja. Ja, es ist total spannend, ne? Also wir glauben ja, dass wir auch irgendwie hinten dran sind.
Ja, wenn du durch LinkedIn scrollst, dann denkst du immer, dass du hinten dran bist. Ja, das ist ja auch die Wahrheit.
Deswegen habe ich erstmal diese LinkedIn-App von meinem Telefon gelöscht. Da kann es immer so oft passieren.
Eine gute Entscheidung für Lebensglück, ja.
Ja, das auf jeden Fall. Aber klar, also wie du sagst, natürlich, man kann wirklich, wirklich tolle Sachen machen. Und also ich fühle mich so wie früher mit meinen Lego-Bausteinen. Nur, dass jetzt die Geschwindigkeit so viel höher ist und das, was bei rauskommt, so viel kreativer und vielschichtiger als das, was ich mit den Lego-Steinchen bauen konnte. Aber das macht schon Spaß. Was mich nachhaltig bewegt hat, bewegt ist das falsche Wort, schockiert. Also wir nehmen ja heute, was ist heute, der 7. Juli. Nehmen wir heute am 7. Juli in der Früh, ich bin extra für dich früh aufgestanden, nehmen wir auf.
Du, ich bin seit 6:30 Uhr wach.
Ja, ich vermute, das wird bei dir künftig noch früher und dann der Standard, aber
das könnte sein, ja.
Für mich.
Offspring
für mich,
incoming, ja.
Für mich bitte nicht. Und es ist ja gerade noch Fußball-WM. Wir sind ja krachend gescheitert. Die ist ja in den USA und jetzt hatte sich quasi im vorletzten Spiel der USA wurde ein Spieler mit einer roten Karte vom Platz gestellt.
Ach, was ja, dann ja, ich weiß, auch, was du erzählst. Ich habe das gestern so mitbekommen.
Boah. Auch so eine Tatsachenentscheidung ist. Ne? Und wenn in dem Spiel jetzt einer entschieden hätte, hey, sah schlimmer aus, als es ist und war keine Absicht und so weiter. So, also fair enough, aber ich unterstelle dem auch keine Absicht, aber der ist dem anderen da halt hinten so Achillessehne und so weiter. Und dann ist es also regelmäßig eine rote Karte. Ne? Und in Superzeitlupe sieht eh immer alles brutal aus, da kann man drüber reden, whatever, aber so Entscheidung steht. Ja. Und dann, man weiß ja nie alle Details, kam die FIFA um die Ecke und hat gesagt, ja, also dieser Kollege, der kann jetzt im nächsten Spiel mitspielen, weil wir setzen jetzt diese rote Karte zur Bewährung aus. Ja? Und übrigens, kurz davor hat der liebe Herr Präsident mit dem lieben Herrn FIFA-Präsidenten telefoniert. Ja, und ich dachte mir, weißt du, das ist, also ich, da verlierst du wirklich die Lust auf diesen Sport, weil das hat ja dann mit Sport und so weiter nichts mehr zu tun. Und es ist also in meinen Augen krass manipulativ und auch ein Stück weit Wettbewerbsverzerrung. Und es öffnet jetzt natürlich Tür und Tor für alle, denen dann auch einfällt, dass sie mal gegen was auch immer halt gerne Einspruch einlegen möchten. Und besonders schlimm finde ich, ohne jetzt zu politisch zu werden, wie dann der liebe Herr Trump da auf seinem True Social oder in seiner Pressekonferenz oder so kommuniziert. Ja, ja, klar, habe ich den angerufen, weil in meinen Augen war das halt nicht so schlimm, ne? Und so nach dem Motto, also das ist ja eine große Ungerechtigkeit und hätten die damals im Spiel richtig entschieden, dann wäre es ja gar nicht dazu gekommen. Aber es war so nach dem Motto quasi so falsch wie die Wahlen 2020. Aber I don't want to get into that rabbit hole right now. Wie ich so denke, also daran ist einfach alles falsch, daran ist nichts richtig. Ja,
es ist einfach so krass alles falsch.
Unfassbar schlecht für unsere Gesellschaft. Und jetzt kann man sagen, die Belgier haben die Amerikaner dann auch mit 4-1 aus dem Stadion geschossen. Also der Fußballgott existiert dann anscheinend doch noch. Aber überhaupt solche Diskussionen zu haben, die Welt so zu sehen, ja, auch in diesem Sport, was damit ja auch gar nichts zu tun haben sollte, es macht mich wirklich betroffen, es schockiert mich und so weiter. Und also hat jetzt inhaltlich nichts mit Presales zu tun. Also es ist nicht gut, diese Entwicklung, die da bei uns in der Welt gerade stattfindet, ist nicht gut, weil ich würde auch behaupten, es dürfte ein paar Dinge geben, um die der Kollege sich da eher mal kümmern sollte, in seinem eigenen Land vielleicht auch, anstatt ob da jetzt einer von der FIFA begnadigt wird. Und ich hoffe auch, dass sie diesen Präsidententypen da einfach weg. Ne? Der ganze Laden ist eh korrupt, gibt's tolle Bücher dazu. Anyway, ich höre jetzt hier auf, aber das für mich wirklich ist das absolut, absolut shocking. Also ich bin ein bisschen tiefer im Fußball als du. Aber das ist nicht mehr auszuhalten. Das ist wirklich nicht mehr auszuhalten.
Ja. Also ich habe das nur am Rande mitbekommen und habe mir auch sofort gedacht, dass das damit Sport auch nicht mehr so viel zu tun hat. Und jetzt bin ich emotional mit dem Fußball nicht verbunden, besonders stark, so wie du. Aber ich habe mir selber im selben Moment auch gedacht, keine Ahnung, wenn jetzt hier sich irgendein, ob das jetzt dann Trump ist oder irgendjemand anders, sei es drum, ne? Also aber wenn jetzt beispielsweise sich irgendein Staatsoberhaupt sich in die Formel 1 einmischen würde und da irgendwen anruft und irgendeine Regulierung oder irgendeine Strafe oder sonst irgendwas irgendwie zurückfordert, dann würde mich das auch sehr aufregen. Und es ist einfach kein gutes Zeichen. Also ich gehe das zu 100% mit. Und betroffen ist genau das richtige Wort, ja.
Ja. So, das Gute ist ja, wir können uns hier irgendwie ein bisschen banaleren Dinge des Lebens kümmern.
Ja, Team Orchestration, what the fuck? Was ist das eigentlich? Tell me more.
Teamorganisation, ne? Und Management. Also wie baue ich aus, in dem Fall Firstline-Manager-Sicht, mein Team auf und alles, was damit verbunden ist, was muss ich berücksichtigen, welche Meetings habe ich, ne? Oder sollte ich vielleicht haben, so regelmäßig? Wie könnten die ablaufen und warum ergibt es in Summe vielleicht auch alles auf eine gewisse Art und Weise Sinn am Ende des Tages, ne? Das ist das, was ich meine.
Das wäre toll, wenn es Sinn ergäbe, ja, auf jeden Fall.
Ja, das ist das, was ich meine. Mit Teammanagement und Orchestration, genau. Also hattest du ein anderes Bild im Kopf oder warum fragst du?
Also ich hatte, also der Begriff Orchestrierung ist ja erstmal sehr, sehr hochtrabend. Man könnte darunter zum Beispiel auch verstehen, dass ich in meinem Team darauf achte, dass bestimmte Kompetenzprofile synergetisch aufeinander abgestimmt irgendwie vorhanden sind. Das könnte man unter Orchestration verstehen oder ist vielleicht auch ein Teil von Orchestration. Ich weiß nicht, ob du das auch im Kopf hast. Du nickst schon. dass so viel Meeting-Kadenzen und so weiter auch mit da reinspielen, dachte ich mir schon auch, ja.
Ja.
Ist halt ein großes Thema, ja, muss man mal dazu sagen.
Ja. Also dieses Thema Skills und Hiring und Profile, das wird ein eigenes Playbook. Weil es wäre dann,
jetzt sagst du so Playbook, dann hilf uns noch mal kurz zu verstehen, warum ist das Thema für dich gerade sowieso top of mind?
Eine kurze Frage. Führst du ein Pre-Sales-Team? Bist du Manager, Director oder VP und fragst dich manchmal, wo du eigentlich Gleichgesinnte findest, die wirklich verstehen, womit du täglich kämpfst? Dann ist die Pre-Sales Leadership Community von uns genau das Richtige für dich. Über 200 Pre-Sales Leader aus dem Dachraum von Unternehmen wie SAP, Ivanti, Cornerstone und IFS tauschen sich hier regelmäßig aus. Keine ICs, keine Account Executives, nur Führungskräfte aus dem Solution Engineering, die dieselben Herausforderungen kennen wie du. Wir prüfen jede Bewerbung persönlich, damit es auch genauso bleibt. Was sagen die Mitglieder? Zum Beispiel Thorsten, er ist SE-Director von Cornerstone. Er sagt, hey, einzigartig in Deutschland, Raum für neue Sichtweisen und die Schlüsselfragen im Pre-Sales. Oder zum Beispiel Sabrina, sie ist Director bei PlanView. Hey, super wertvoller Austausch mit Gleichgesinnten. Wo gibt es das sonst schon für Solution Consulting? Alle 2 Monate setzen wir eine Live-Session auf im Zoom. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe für den Austausch zwischendurch. Und 4-mal im Jahr treffen wir uns sogar persönlich bei einem echten Event. Die Teilnahme in der Community ist 100% kostenlos und die Anmeldung dauert keine 2 Minuten. Wenn du dabei sein willst, geh jetzt auf scrockstars.com/community und bewirb dich. Den Link findest du wie immer in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Naja, also wir haben ja in unserer SE Leader Academy haben wir einen Bereich, wo wir halt also Playbooks zur Verfügung stellen, im Endeffekt so Blueprints für, wie könnte man diese Dinge angehen, weil das meiste, also ist ja keine Raketenwissenschaft, was da abgeht. Und wurde ja schon sehr oft in vielen Firmen gelöst. Und wir haben es uns ja zur Aufgabe gemacht, dass wir diese Dinge dann eben als Blueprint zusammentragen. Du hast zum Beispiel eins geschrieben zum Thema KPIs. Ne? Also wie könnte man damit umgehen? Und das geben wir unseren Menschen, die in der SE Leader Academy sind, damit die letztendlich ein bisschen Inspiration und eben ein Rahmenwerk haben, was sie benutzen können. Ja? Und dann bin ich überzeugt, kannst du einen Großteil davon auch einfach übernehmen und da, wo du halt sagst, hey, das passt jetzt nicht ganz zu meiner Company, na, da passt es halt an, ne? Also das ist die Idee von einem Playbook und das hat zum einen mal, also hier ist die Idee oder auch mal die Theorie, ne, und gleichzeitig aber auch so, kannst du es in die Praxis umsetzen und dann ist da vielleicht mal eine Checkliste drin, ja, oder mal eine Agenda, wie so ein Jahres-Kickoff-Meeting aussehen könnte und so weiter und so fort.
Okay. Das heißt, heute hier im Podcast kleiner Sneak Peek von deinem Playbook zum Team Management und Orchestration. Ja, dann nimm uns doch mal mit. Was steckt denn da so drin? Worüber reden wir heute?
Ja, also ich meine, wir haben, glaube ich, da vor ein paar Monaten auch schon mal drüber geredet, als um dieses Thema Weiterentwicklung der einzelnen Menschen, die da in deinem Team sind, ging. Und das ist sicherlich ein Teil davon. Aber ich habe im Prinzip 4 Bereiche. Ne? Also es gibt 4 große Kapitel in diesem Playbook. Das erste ist mal, also Setting Direction. Wo fahren wir hier überhaupt hin? Ne? Und in welcher Geschwindigkeit? Das zweite ist dann dieser, also es klingt auf Englisch auch ein bisschen geiler, the operating rhythm. Ja, also wie läuft es operativ ab? Und da sind genau diese ganzen Meetings und Kadenzen und so weiter drin. Das dritte ist dann das Thema Workload und Coverage. Also wie kriege ich eigentlich das, was da auf unser Team einprasselt, überhaupt abgedeckt? Und das vierte, das finde ich insbesondere spannend, ist Cross-Functional Orchestration. Ne? Also ich, nicht nur mein Team und ich, ne, sondern links, rechts, oben, unten habe ich da irgendwelche Peers und so weiter und so fort. Und wenn ich das nicht gemanagt bekomme, dann habe ich vielleicht auch ein Problem. So, das sind die großen Sachen und da werden am Ende da noch so 10 separate Assets bei rausfallen, also irgendwelche Worksheets, irgendwelche Agenda-Templates und Conversation-Guides und weiß der Geier was. Und dann, glaube ich, wird das eigentlich eine ganz runde Geschichte am Ende werden.
Mhm, okay. Ich kann mir unter 3 von 4 kann ich mir schon ganz gut was vorstellen. Bei dem ersten noch nicht so richtig. Also, wo laufen wir hin und in welcher Geschwindigkeit, hast du gesagt? Kannst du das vielleicht nochmal ins Tiefer legen?
Ja, also ich, weißt du, ich denke das so idealistisch von, es geht jetzt das neue Geschäftsjahr los. Mhm. Also wir fangen jetzt hier neu miteinander an und wir haben ja in der letzten Folge auch kurz drüber geredet. Auf unserem Frankfurt-Event war ja auch Jonas, ne, von Upson. Und der hat auch in die Richtung was erzählt. Er hat gesagt, so, wir haben wieder eine Vision oder ein Motto für dieses Jahr. Ne? Die haben sich da zusammengesetzt und haben gesagt, also letztendlich die Frage beantwortet, warum sind wir eigentlich hier? So, und für mich hat das verschiedene Ebenen und ich als, also meine Überzeugung ist, die Person, die in der Firstline-Rolle ist, hat den stärksten und direktesten Einfluss auf das Team. Weil das ist sonst nichts mehr dazwischen. So. Und gleichzeitig hast du natürlich in deinem Unternehmen auch eine gewisse Hierarchie. Und jetzt, also habe ich die letzten 6 Jahre bei SAP, da ist die Hierarchie also sehr groß und sehr lang. Und da überlegt sich oben jemand, also wir machen jetzt was auch immer, ne? Es gibt irgendeine Direction für die Company. Und wir waren so ein kleines Presales-Team innerhalb von einer Business Unit, ja, namens Customer Experience so und so weiter. Und hatten so einen ganz speziellen Bereich, auf den wir uns fokussieren, aber mit so, also, und diese Übersetzung erstmal zu machen, also für mich persönlich, dass ich mal für mich das einordnen kann, was will eigentlich meine Company im Großen und Ganzen und was bedeutet das jetzt für mein Team? Das ist mein erster Schritt, mir darüber klar zu werden, also so vom Großen ins Kleine und diese Company-Vision mal runter zu kaskadieren auf mein Team, ja, und das dann mit meinem Team eben auch zu diskutieren. Also am Ende, die Frage, die dahinter liegt, ist, warum sind wir hier? Man könnte auch sagen, was ist unser Purpose? Wie schaffe ich es, mit meinem Team eine Art Identifikation zu erzeugen mit dem, was hier passiert?
Ja, ich habe mich gerade gefragt, naja, warum sind wir hier? Also ich glaube, mein Vertriebsleiter hätte gesagt, naja, um Umsatz zu machen. Aber ich glaube, da steckt ein bisschen mehr dahinter, oder?
Ja, da steckt aus meiner Sicht schon mehr dahinter, ne? Also ich kann auch sagen, warum arbeite ich hier? Ja, ich habe halt einen Arbeitsvertrag, da stehen 40 Stunden drin und dafür kriege ich ein gewisses. Und das ist auch vollkommen okay, ne? Aber ich kann ja auch mal gucken, ob da vielleicht ein bisschen mehr ist. Also ich glaube, dass wenn, weißt du, bei SAP war das so, dass von unserem Team die Unternehmensführung und das, was da oben beschlossen wurde, so weit weg war, dass das auch nicht unbedingt jeder verstanden hat oder nicht jeder für sich irgendwie ein Bild hatte, ja, was heißt das eigentlich für uns? Ne? Also nicht nur, warum sind wir hier, sondern was bedeutet das auch für uns? Und das halt mal zu überklären, zu übersetzen, zu diskutieren, mal gucken, was das mit den Menschen macht, das finde ich super, super spannend, weil da entsteht ja irgendwas und die Leute verstehen dann vielleicht besser oder sagen, ah ja, also wenn es so und so ist, na dann ist das ja für mich so und so, ne? Und dann würde ich das jetzt so und so machen, ne? Und ich verlange von keinem zu sagen, ja, das hier ist jetzt mehr als ein Job oder so, aber ich würde schon den Anspruch an mich als Firstliner erheben, dass ich meinem Team mal erklärt habe, was hier der Rahmen ist und mal gehört habe, was sie dazu denken und wie es ihnen damit geht. Weil du merkst ja dann auch vielleicht schon sehr früh, ob da irgendeiner sagt, das finde ich hier total scheiße und ich mich eher darauf einstellen muss, dass ich hier bald ein Replacement brauche oder. Ne? Und ich persönlich halte an der Stelle auch nichts davon, einfach nur zu sagen, so ist es jetzt, viel Spaß dabei, sondern das ist durchaus mal was, wo ich mir am Jahresanfang oder halt am Jahresende, je nachdem, mal 3 Stunden Zeit nehme mit dem Team und diese Dinge mal durchdiskutiere und sozusagen so ein bisschen die inhaltliche und vielleicht sogar emotionale Basis für das nächste Geschäftsjahr lege. Ne? Also es geht hier nicht um Hokuspokus oder irgendwas Esoterisches, sondern einfach mal sagen, hey, so, da ist die neue Ausrichtung von der Company, da sind ja auch Dinge, die mir mein Chef wieder mitgibt und das würde ich gerne mal einordnen für euch. Ne? Also erstmal ein bisschen Transparenz schaffen, ein bisschen Klarheit schaffen und dann aber auch zuhören, was haben die da für Fragen, was denken die dazu, wie geht's denen damit und eben auch nicht nur, warum sind wir hier, sondern welchen Impact oder welche Konsequenzen hat das für uns als Team? Ne? Weil, also nehmen wir mal AI als Beispiel. Ne? Also vor und danach ist nicht mehr das Gleiche. Es hat auf jeden Fall Konsequenzen für unser Team und die würde ich halt gerne mal zum Start so ein bisschen besprechen wollen und dann mal drüber sprechen, was heißt das für unseren, also wie wollen wir operieren, ne? Wie arbeiten wir hier zusammen und ich bringe halt die Top-Down-Perspektive mit, aber die haben ja die Bottom-Up-Perspektive und idealerweise kann ich das zu etwas zusammen basteln, wo dann alle sagen, ja, das ist jetzt auch ganz cool, ne? Damit fühlen wir uns wohl und du legst damit die Basis auch noch für was anderes, weil wenn ich das mal klar habe, dann kann ich im zweiten Schritt auch mal so eine Frage stellen, okay, jetzt wo wir wissen, wie das ist und wie wir das einordnen, wie das für uns aussieht, woran wollen wir uns eigentlich messen lassen oder woran wollt ihr euch eigentlich messen lassen? Also wie können wir zu diesem Company-Ziel, was es da vielleicht gibt, im Idealfall einen guten Beitrag leisten? Ja, und dann bin ich wieder bei dem, wir wollen ihr Geld verdienen am Ende des Tages, ist schon klar. Aber was heißt das operativ? Wie können wir das tun? Und woran messen wir das? Ne? Und auch da schaffe ich wieder Identifikation, weil es ist ja viel geiler, wenn die ihre Ziele selber definieren, als wenn ich die ihnen vorgebe. Ja, und die dann sagen, ja gut, mach ich halt, weil der Jan hat gesagt, das ist jetzt mein Ziel. Ja, und dann machen die das natürlich, weil da hängt ja vielleicht auch Geld dran.
Wenn du sagst, das Ziel von der Company, dann sprichst du aber auch hier schon von mehr als jetzt nur in der Umsatzvorgabe, die es ja eigentlich in jeder B2B-SaaS-Firma gibt. Ne? Da wird dann angekündigt, ja, nächstes Jahr machen wir hier nochmal 30% mehr und dann stehen da halt dann 230 Millionen ARR, die wir neu abschließen wollen. Davon sprichst du aber explizit nicht, sondern du redest eher so von so einer strategischen Ausrichtung.
Ja. Ja, genau. Die Company-Vision. Wo wollen wir hin? Wir wollen, keine Ahnung, die führende bla 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 im Bereich bla 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 whatever werden. Und dann hängen da wieder irgendwelche Sub-Szenarien dran. Genau, aber es kommt genau aus dieser strategischen Richtung. Und oftmals ist ja diese Strategie, die da auf so einer ganz hohen Company-Ebene formuliert wird, also wirklich nur schwer zu verstehen.
Ja, super abstrakt, ja, auf jeden Fall. Ja.
Und das halt mal runterzubrechen. Wenn da oben einer mehr schreit, was heißt das eigentlich für uns da unten? Und bei SAP warst du in einer glücklichen Situation, da gab es dann für die Manager, gab es auch so Decks, ne, so Präsentationsdecks, wo viele Sachen drin waren, die ich dann nutzen konnte, um das so ein bisschen runterzubrechen und den Connect halt zu machen zwischen, also das wollen jetzt die da oben, so ungefähr, aber was heißt das eigentlich für uns? Ne? So im täglichen Doing. Ja? Dass ich das connected kriege. Und ich glaube, wenn du das connected kriegst, dann ist schon mal viel gewonnen.
Ja, alright. Also ich glaube, man könnte da jetzt noch tiefer reingehen. Ich denke mir aber gleichzeitig, wir haben noch die anderen Sachen, die du ja auch schon gerade High Level mitgegeben hast, ob wir dann nicht vielleicht zum nächsten übergehen. Was ist denn dein Plan für unser Gespräch heute?
Ja, ich habe keinen Plan. Ich lass mich einfach treiben. So sehr ich einen Plan habe bei diesem Kickoff-Meeting, habe ich heute keinen Plan.
Das sind so immer die besten Podcasts, ja.
Also es steckt in diesem Setting Direction auf jeden Fall noch mehr drin, aber das schlagen wir jetzt einfach mal. Und dieses zweite Chapter ist im Prinzip, also weißt du, in Chapter 1 versuche ich so ein bisschen vom Mindset her mal die Grundlage zu legen. Also darum könnte das wichtig sein. Das ist das, was du rauskriegen würdest, wenn du mal anfängst, darüber nachzudenken. So, in Chapter 2 hast du wirklich dieses Operative, ne? Also das im Endeffekt fängt das mal an mit so einer Matrix. Was ist hier die Meeting-Kadenz, die wir brauchen? Und dann haben wir hier so verschiedene Typen, ne? Also das jährliche Kickoff, dann regelmäßige Entwicklungsgespräche, dann diese klassischen operativen One-on-Ones, Team-Meeting, ja? Dann das ganze Thema Peer- und Upstream-Kommunikation. Das ganze Thema Learning für das Team und dann noch so dieses situative Coaching, Leadership, je nachdem, wie du es nennen willst. Das sind eigentlich die Dinge, die ich mal so als Standard im Blueprint so im Kopf habe. Und Chapter 2 ist dann wirklich, also so machst du es operativ. This is how it works. Hier sind die Fragen, hier ist die Agenda, hier ist die Moderation, was auch immer halt dazugehört. Und dann kannst du das Ding eigentlich nehmen, ja, und kannst damit deine Meetings bauen, deine Kadenzen bauen und hast im Prinzip schon die inhaltlichen Fragen auch direkt mit da liegen.
Gehst du so weit, bei den Kadenzen konkret was zu empfehlen? Also, dass du zum Beispiel sagst, ja, ein Team-Meeting sollte einmal in der Woche stattfinden oder sagst du, hey, einmal oder vielleicht alle zwei Wochen oder also wie prescriptive bist denn du bei den Kadenzen?
Ja, sehr. Also hier, das erste in diesem Kapitel ist eine Tabelle, Format, Kadenz, Duration, wer nimmt da teil und warum gibt es das eigentlich? Und da steht eine Empfehlung drin und natürlich steht da gleichzeitig drin, also guck dir deinen Laden an, ja, vielleicht hast du gewisse Meetings, sind auch schon da, dann nutz die gerne. Und wenn du der Meinung bist, dass du das Team-Meeting halt nur alle drei Wochen machst, do it. Ne? Also meine Empfehlung wäre eine andere. Auch hier ist es ja ein Angebot. Und basiert auf dem, was wir so erleben durften. So, aber am Ende sind es ja mündige Menschen, die können dann auch sagen, ich mach's halt nicht weekly, sondern ich mach's halt biweekly oder was auch immer. Aber es steht sehr, sehr klar da drin, wie oft und wie lang und so weiter.
In eine Sache würde ich gerne kurz reingehen, wenn du magst. Vielleicht bevor wir da reingehen, noch einen Hinweis. Du hast ja gerade auch die Entwicklung des einzelnen Mitarbeiters als einen Team-Meeting-Typ genannt. Da hatten wir ja schon mal vor einigen Monaten mal einen Deep Dive gemacht. Das war Folge 251. Ich habe das gerade mal kurz nachgeschaut. Also da brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht so tief reingehen. Wer das jetzt hier spannend findet, Folge 251 ist der richtige Ort, um bei Mitarbeitergesprächen, die wirklich was bewegen, hieß die Folge. Ja, da geht es da nochmal tiefer rein. Was mich jetzt gerade angepinkt hat, ist das Stichwort Learning. Du hast gerade im Sinne von Lernen irgendwie einen Meeting-Typ angerissen. Kannst du dazu ein bisschen mehr sagen?
Ja, kann ich sagen. Also ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, als Firstliner mir zu überlegen, wo glaube ich, haben wir Gaps oder wo glaubt vielleicht auch das Team, haben wir Gaps. Und es können ja so einfache Sachen sein wie, hey, Storytelling ist was, wo wir vielleicht mal ran sollten, oder wir tun uns immer schwer, in Discovery Calls irgendwie mal so richtig vorzudringen. Also ich muss erstmal natürlich verstehen, wo habe ich da was? Und dann kann ich mir im zweiten Schritt überlegen, wie gehe ich damit um? Aber ganz grundsätzlich habe ich mal eine halbe Stunde für Team Learning pro Woche reserviert. Ja, wie ich das dann genau ausgestalte, sei mal dahingestellt. Aber für mich wäre das ein fester Bestandteil, den ich als Leader auch gerne nicht unbedingt ownen, aber auf jeden Fall mal initiieren und treiben möchte. Und ich weiß, du hast das ja auch gemacht, als du bei Miro warst. Ich habe das bei SAP gemacht. Ja, die Formate waren unterschiedlich. Aber der Grundgedanke, eben mal zu gucken, wo ist noch Luft nach oben oder wo sind Dinge, die für uns gerade in der Gesamtteamentwicklung wichtig sind und wie könnte dann das Format aussehen? Ja, und dann eben so auch da eine regelmäßige Kadenz zu haben und dem auch halt diese Wichtigkeit zu geben. Also this is not optional.
Ja, vielleicht noch, um das voneinander abzugrenzen. Also du sprichst jetzt von einem Lernformat. Du sagst jetzt 30 Minuten in der Woche, wo wir als Team aber zusammenkommen. Jetzt mal unabhängig von dem, was da passiert. Ne? Mini-Pitches haben wir schon drüber gesprochen hier im Podcast vor einigen Malen. Auch Discovery-Rollenspiele wäre so ein Format, was man da zum Beispiel machen kann. Da gibt es bestimmt ja 50 weitere. Wie grenzt du das ab zu der Zeit, die der einzelne Mitarbeitende für sich reserviert für die Weiterentwicklung? Oder hast du das in den, es ist ja kein klassisches Meeting, ne? Wäre das nochmal woanders drin oder wo siehst du das eingeordnet?
Ja, das würde ich nochmal woanders sehen. Also hier ist ja etwas, worauf wir uns als Team geeinigt haben, wo ich vielleicht auch ein bisschen die Vorgabe mache, dass ich sage, das ist mir zu wichtig, deswegen tun wir das. Und die Zeit, die der einzelne Mitarbeiter hat, die wäre da für mich ehrlicherweise, glaube ich, unberührt.
Ist auch kein Meeting, ne? Also passt jetzt nicht im Meeting-Kate
genau,
rein,
ist, von daher ja, ist, passt schon. Ist kein Meeting und ist ja halt auch was, wo ich mir denke, da entscheidet der einzelne Mitarbeitende, wo er das gerne tiefer legen möchte. Und was das dann genau ist, der eine macht halt eine KI-Zertifizierung und der andere, was auch immer, geht mal auf irgendeine Messe oder keine Ahnung. Aber das wären für mich zwei durchaus unabhängige Themen, die sich aber vielleicht gegenseitig befruchten, weil sie ja mit dem Team Training zum einen merken, dass das also für mich als Führungskraft eine Priorität hat und idealerweise auch aus diesen 30 oder bei mir waren es am Ende auch 45 Minuten rausgehen und irgendwas besser ist als vorher. Also sie irgendeine Erkenntnis hatten oder was gelernt haben oder das eben mal eine gute Erfahrung war, sich in einem Rollenspiel auszuprobieren oder was auch immer. Ja, aber ich sehe das halt viel zu wenig. Es passiert viel zu wenig, ja. Und dann gibt's immer die schönsten Ausreden. Ja, unser Alltag ist so stressig, wir finden keine Zeit zusammen. Nee, du machst es einfach nicht zu einer Priorität und dann findet es auch nicht statt. Also es ist ganz einfach. Es ist wirklich ganz einfach. Mach's einfach zu einer Priorität und dann findet es auch statt. Ja. Und ja, es ist Arbeit, das in einem Team zu etablieren. Ja. Und das erfordert Kommunikation, aber das mit allen Sachen so, die in diesem Playbook drinstehen. Da ist Kommunikation sicherlich das A und O.
Ja, es ist anstrengend und es erfordert auch, also Konfliktfähigkeit, weil ja klar ist, dass immer mal wieder irgendwie ein spontaner Request irgendwo mit reinpoppt und manchmal ist es vielleicht okay, aber wenn es dann die Regel ist, dann ist es eben halt nicht mehr okay. Und da die Grenzen zu setzen, fairerweise, ohne es jetzt irgendwie böse zu meinen, fairerweise Grenzen Richtung Vertrieb am meisten, weil da durchaus ja mal eine gewisse Spontanität, gerade so gegen Quartalsende oder sowas, eine Tagesordnung ist, wo man dann halt sagt, okay, also mache ich jetzt das eine oder mache ich das andere? Und oft ist es sehr leicht, dann doch eben zu sagen, ja, ich komme dann doch eben in den Kundencall und das Lernformat muss drunter leiden, blöd gesagt. Und nochmal, ich glaube, in der Ausnahme ist das auch mal okay und es gibt bestimmte Fälle, wo das okay ist. Aber ja, wenn es dann die Regel wird und man einfach mal den Weg des geringsten Widerstandes geht, dann hat es nichts mehr mit einer Priorität zu tun.
Das kannst du ja auch ein Stück weit sehr einfach umgehen, ne? Also guck dir halt an, wann das Sales-Team sein Team-Meeting hat oder whatever und dann legst du es halt in solche Zeiten rein. Oder es gibt ja,
ja
auch,
das ist eigentlich ein guter Hack, ja.
Gibt ja in jeder Company irgendwie Tage, wo vielleicht eher so Office-Time oder whatever ist. Also weißt du, wenn wir die halbe Stunde in der Woche nicht finden, weil whatever kind of Bullshit, dann also haben wir sowieso ganz andere Probleme.
Ja.
Und ich meine auch da, ne? Muss ich es vielleicht initial mal an meinen Sales-Counterpart kommunizieren, zu sagen, hey, wir sind in den, übrigens, du profitierst auch davon und deine Leute auch, weil wenn wir im zum Beispiel Storytelling besser werden, dann werden wir bessere, so. Also das kann man intern auch mal ein bisschen verkaufen, dass die andere Person vielleicht auch anerkennt, das ist eine wichtige Zeit für dieses Presales-Team und wenn ich irgendwie kann, werde ich denen auch helfen, diese Zeit zu protecten. Aber in erster Linie ist es immer deine Aufgabe. Ne? Also das ist auch klar.
What's next in your wonderful playbook?
Ja, wie gesagt, wir haben ja, hätten noch so ein paar Meeting-Typen auch. Also Learning hatte ich jetzt angefangen.
Ja.
Wenn ich weiß nicht, ob dich noch was anderes anbringt. Also Annual Kickoff, Entwicklung, haben wir den anderen Podcast.
Genau.
Das operative One-on-One, das Team-Meeting an sich, Peer- und Upstream-Kommunikation, Team-Learning hatten wir. Und dann dieses Situational Coaching. Also eins kannst du ja noch aussuchen und danach gehen wir nochmal zum nächsten Chapter.
Ja, Peer- und Upstream finde ich ganz interessant. Damit ja. Sprichst du jetzt von der Führungskraft, also Firstline-Führungskraft, wie diese Führungskraft mit den anderen Führungskräften auf derselben Ebene kommuniziert, oder? Und mit dem eigenen Manager, der dann ja per Definition Secondliner wäre. So ist das gemeint, ja. Oder? Verstehe ich es richtig?
Ja. Ja, genau. Also du hast, je nachdem wie groß die Organisation ist, hast du auf deiner Ebene ja vielleicht auch noch andere Presales. Führungskräfte, vor allem hast du aber auch einen Counterpart im Sales, vielleicht hast du auch einen Counterpart im Customer Success, ja, vielleicht hast du auch einen Counterpart im Produkt, also da mag es ja viele geben. Und der erste Schritt wäre auch mal, sich bewusst zu machen, also wer sind denn meine Counterparts und wen brauche ich, um erfolgreich zu sein und wer braucht vielleicht auch mich, um erfolgreich zu sein? Sich das mal anzugucken und sehr bewusst, sehr aktiv auf diese Menschen zuzugehen und quasi mit so einer Kernfrage mal reinzugehen, wie kann ich dir dein Leben leichter machen?
Mhm.
Also gar nichts von denen erstmal zu wollen, sondern erstmal zu gucken, also wie sehen die eigentlich die Welt, was brauchen die und dann mal zu gucken, was bedeutet das für mich, ja, aber und das proaktiv zu machen. Und zwar so früh wie es geht. Also wenn ich jetzt irgendwo neu anfange oder wenn jetzt ein neuer Vertriebsleiter kommt, dann ist das Erste, was ich tue. Wer bist du? Was brauchst du? Wie kann ich dir helfen? Mal zu gucken, wie ticken die? Ne? Wo muss ich vielleicht noch ein bisschen dann im zweiten Schritt mal educaten? Und so weiter und so fort. Aber dieses Verständnis mal zu haben, und da will ich jetzt noch gar nicht sagen, damit du später auch die Politik spielen kannst, aber dass du einfach weißt, was geht da drüben ab und dass du das einordnen kannst und dass du das für dein Team wieder übersetzen kannst. Und ich glaube, dass das auch zu wenig gemacht wird. Ne? Also wir haben ja den Intent im Pre-Sales, dass wir dem Sales erstmal erklären müssen, wie die Welt funktioniert und wie der Prozess ist. Und wenn du dich nicht dran hältst, trete ich dir in deine Hintern oder was auch immer. Aber erstmal Schritt zurück machen und Vertrieb redet ja gern. Also lass die halt mal reden. Und diese Frage, was kann ich ultimativ tun, um dir zu helfen, um deinem Team zu helfen, um euer Leben leichter zu machen, um hier mehr Umsatz rauszuholen für die Company, die finde ich halt gut, weil das ist ja für den was Strategisches und da werden die in der Regel auf jeden Fall drauf anspringen. So, und dann kriegst du mal zwei, drei Dinge, wo du dann verstehst, das ist dem ultimativ wichtig. Und dann kann ich auch ein bisschen weiterbohren, kann sagen, warum ist das so entscheidend? Wie würden das idealerweise aussehen? Hast du schon irgendwas gesehen bei uns im Team? Ne, wo so. Also, ja, und diese Art von Kommunikation. Und was ich nicht sagen möchte, ist, also du bist hier nicht der, es geht nicht drum, sich anzubiedern, ne? Oder da. So, der Bittsteller oder nur der Lieferant zu sein, das kommt auch der Punkt in dieser Unterhaltung, wo du mal deine Perspektive teilst und mal deine Erfahrung, aber du musst ja irgendwo mal die Basis legen und ich glaube, dass ich die Basis sehr gut legen kann, wenn ich da auf den anderen Menschen mal zugehe und erstmal versuche zu verstehen, wo kommt der eigentlich her und was ist da eigentlich los?
Ja, finde ich super stark. Also mir lag gerade so das Stichwort so gewaltfreie Kommunikation auf der Zunge, weil du ja praktisch reingehst mit einem sehr, also da kann ja auch keiner nicht drauf antworten. Weil du sagst, so was brauchst du, damit du in deiner Rolle, die du jetzt hier gerade angetreten bist, vielleicht Vertriebsleiter oder was auch immer, von mir, damit es noch besser wird. Also da ist ja jeder erstmal dankbar, wenn man so eine Frage gestellt bekommt, weil da ist offensichtlich jemand, der mal grundsätzlich Hilfsbereitschaft signalisiert und Offenheit signalisiert und Interesse zeigt. Und was wiederum aber auch nicht heißt, wie du es gerade schon gut eingeordnet hast, dass wir jetzt hier ultimativ immer in der reaktiven Servant-Modus sind. Im Gegenteil, wir haben natürlich auch gewisse Ansprüche für eine gute Arbeitsqualität. Aber so mal in das Gespräch zu starten, halte ich für einen guten Modus. Und ich fühle vollkommen, was du gerade gesagt hast. Man ist natürlich, ich kann mich da überhaupt nicht ausnehmen, als Pre-Sales-Führungskraft auch gerne mal geneigt, dem Vertrieb dann mal kurz die Welt erklären zu müssen und zu sagen, okay, also wenn du also hier unsere raren Kapazitäten anzapfen möchtest, dann gibt es hier übrigens diverse Ringe, durch die du erstmal durchspringen musst, bevor du jetzt hier so ein Solution-Consultant zugewiesen bekommst auf deine Opportunity. Was dann im Zweifelsfall vielleicht auch erstmal Widerstände aufbaut, ja, wenn man es erstmal kompliziert erscheinen lässt. Von daher finde ich es einen guten Weg, in so ein Gespräch reinzustarten. Jetzt hast du vor allen Dingen über Schnittstelle Vertrieb gesprochen Und ich habe aber auch gleichzeitig, während du das so ausgeführt hast, ein bisschen reflektiert. Bei Miro hatte ich 3 oder 4 SE-Manager auf meiner Ebene, die halt andere Regionen verantwortet haben. Und also ich kann zugeben, ich habe mit diesen Menschen regelmäßig schon, was heißt regelmäßig? Ich würde sagen unregelmäßig. Also es gab schon Kontakt auf jeden Fall, aber es war mehr ad hoc getrieben. Es war jetzt nicht so, jetzt zum Beispiel ein Kollege hieß Rich, der hat sich um UK gekümmert, der andere Kollege hieß Fedde. Sprechen beide kein Deutsch, aber Grüße gehen raus. So, der hat sich um Niederlande gekümmert zum Beispiel. Und ich habe mit den beiden schon oft gesprochen, aber es war nicht so, dass wir jetzt irgendwie so alle 4 Wochen so einen festen Kalendertermin oder sowas hatten. Wie guckst denn du da drauf? Sagst du, dass es auch da lohnt, es eine feste Kadenz erstmal zu haben, oder?
Also ich glaube, es könnte sich schon lohnen, eine feste Kadenz zu haben, aber nur dann, wenn du mal die Basis gelegt hast. Also mein Punkt wäre sozusagen, also was haben wir denn gemeinsam? Welche Probleme und Herausforderungen teilen wir denn?
Ja.
Und sehen wir alle einen Mehrwert da drin, dass wir daran gemeinsam arbeiten? Ne? Also dass wir sozusagen über die Grenzen meines Teams und deines Teams irgendwas etablieren, wo wir voneinander lernen können? Oder ist es eher so from time to time so ein casual Austausch? Ich glaube, dass beides okay ist und dass beides funktionieren kann. Aber das wäre für mich mal das Erste. Und ich meine, bei dir war es ja auch so, du bist ja da reingekommen und andere waren schon da.
Ja,
und
klar.
Da würde ich das auf jeden Fall machen, weil da würde ich auch erstmal die anderen fragen, also was kann ich von dir lernen? Was sollte ich wissen? Was ist deine Erfahrung? Wie tickt der Laden? Worauf muss ich achten? Was sind für mich die wichtigsten Kontakte whatsoever? Also du hast da noch gar keine Ahnung, was da abgeht. Aber wenn du dann halt drin bist, glaube ich, dass man auf jeden Fall was voneinander lernen kann. Und wenn die globale Presales-Organisation sich nicht drum gekümmert hat, dass es da so Sharing-Formate oder gemeinsame Kanäle oder sonst was gibt, ja, dann musst du es halt selber machen. Und ich fand das immer extrem wertvoll, mich mit anderen, also ich hatte 2 Peers quasi in Deutschland auf meiner Ebene und wir hatten dann immer so einen übergreifenden Team-Call mit meinem Chef und ich fand das immer sehr, sehr bereichernd, weil andere haben halt andere Sachen gemacht. So, also ich glaube, beides ist okay, ne? Wenn du es halt so from time to time eher so casual machst, ist fine. Wenn du eine gemeinsame Basis findest und sagst, hey, wir machen vielleicht auch gemeinsam Projekte, also keine Ahnung, wie kriegen wir den und den Prozess besser oder wie können wir dieses und jenes effizienter gestalten, dann glaube ich, ergeben sich da auch Synergien. Und gleichzeitig ist es halt so, da musst du natürlich rein investieren, ne? Weil die haben natürlich mit ihrem Tagesgeschäft wahrscheinlich auch schon genug um die Ohren. Und da muss man diese Beziehung halt auch ein bisschen pflegen und irgendeiner muss im Zweifelsfall im Lead sein. Ja, irgendeiner muss im Lead sein, weil sonst fühlt sich am Ende keiner verantwortlich und dann geht nichts voran. Ne? Aber wenn du da eine intakte Beziehung hast mit deinen Peers, dann glaube ich, kann man dadurch sehr stark davon profitieren.
Mhm. Ja, passt. Next Stop in the Playbook. Ich durfte mir noch eins aussuchen, habe ich gemacht.
Hast du gemacht, ja. Ja, nächster Stopp, gehen wir mal ins nächste Chapter, würde ich sagen. Also Workload and Coverage, ne?
Mhm. Auch da geht's so ein Big One.
Ja, ist Big One, deswegen gehen wir da vielleicht gar nicht in die Details. Aber es geht im Prinzip mal um, welches Coverage-Modell hast du da eigentlich? In welcher Art von Organisation arbeitest du da eigentlich?
Ja.
Und welche Modelle, welche Allokationsmodelle gibt's jetzt da für dein Team? Also wie schaffst du es, dass deine Leute möglichst effizient und zielgerichtet dann den AEs und den Deals irgendwie zugeordnet werden. Genau. Und wie gehst du damit um? Wie kannst du das entscheiden? Was machst du, wenn du merkst, dass die Kapazität nicht ausreichend ist? Braucht's eigentlich hier irgend so einen Request-Prozess? Und wenn ja, wie hart muss ich damit sein? Und solche Dinge, ne? Also sicherlich etwas sehr, sehr typisches oder eine typische Herausforderung, vor der du als Firstliner ja irgendwann zwangsläufig stehen wirst.
Ja, ich hatte dazu, wenn ich vielleicht eine Sache teilen kann, ich hatte gerade kürzlich, ich glaube gestern war es sogar, Gespräch mit einem SE-Leader, der auch bei unserem Meetup in Frankfurt dabei war übrigens. Und er hat ein internationales Team, 8 SEs oder 7 oder 8 SEs. Also und da kamen 2 Dinge zusammen. Nämlich einerseits natürlich eine Regionalisierung, also international im Sinne von, wenn du jetzt alleine auf Europa schaust, hast du ja, keine Ahnung, Französisch, Deutsch, Polnisch, Italienisch, Spanisch und so weiter, Nordics auch noch mit dabei. Also du hast eine Sprachvielfalt Und dann kam als zusätzliche Komplexität bei ihm dazu, dass sie nicht nur einen SKU haben, sondern irgendwie 4 große Module mit Untermodulen. Also keine Ahnung, am Ende waren es irgendwie 50 verschiedene Module-Pakete, die sie ihren Kunden theoretisch verkaufen könnten. Das heißt, und teilweise waren die Module so komplex, dass er sagt, eigentlich kannst du realistisch als SE in einem richtig, richtig gut sein. Dann musst du aber die anderen 3 eben außen vor lassen. So. Und dann hast du die Komplexität mit der Sprache und die Komplexität mit den SKUs und dann hast du irgendwie vielleicht 7, 8 Leute. So, und dann baut man eine gute Coverage. Ne? Also ich glaube, darauf gibt es auch keine perfekte Antwort. Ich würde jetzt hier gar nicht irgendwie darum bitten, mir die perfekte Lösung irgendwie zu skizzieren. Aber es gibt Fälle, wo es richtig schwierig ist. Ne? Und dann gibt es andere Fälle. Ich will nicht sagen, dass es da einfacher ist, aber es ist irgendwie einfach anders. Ich hatte hier auch mit dem Joachim Mösner auch schon mal über Matrix-Organisationen gesprochen. Er ist Führungskraft bei ServiceNow. Und da hat er mal darüber gesprochen, wie man eben gut so eine Matrix organisieren kann, wo du dann natürlich durch den viel größeren Headcount, da geht es dann um hunderte von SEs, die ich dann einerseits als Generalisten und als Spezialisten positionieren kann. Und dann kannst du so die Coverage aufbauen, über Sprachen, Industrien und Produktdiversität hinweg.
Ja, das ist kein einfaches Thema. Also das wird sicherlich in diesem Playbook wird es da nicht alle Antworten geben und es wird nicht vollumfänglich erschlagen sein, weil es halt einfach super komplex ist und du dir die Einzelfälle angucken musst. Aber ich glaube schon, dass es so ein paar Muster gibt oder Ideen gibt.
Auf jeden Fall.
Die man dann gegebenenfalls mal verwenden kann. Ne? Und ich auch da, glaube ich, hilft es dir, wenn du gerade mit deinen Sales Peers und so weiter strategisch ein bisschen abgestimmt bist. Weil manchmal geht es ja dann vielleicht darum, dass wir sagen, jetzt müssen wir mal eine Entscheidung treffen im Sinne von, wo ist hier eigentlich die Priorität? Ja. Und wenn ich die Priorität habe, dann hilft es mir dann vielleicht danach. Ne? Also ja, wir bespielen ganz Europa. Ja, fair enough. So, also brauche ich jetzt dann jede Sprache aus Europa oder in welche Länder gehe ich zum Beispiel rein? Was ist wirklich die Kapazität und den Skill, den ich dann aufbauen muss? Ne? Und wenn wir uns jetzt überlegen, in Frankreich irgendwie Fuß zu fassen, was ist die Konsequenz? Also das ist ja nicht nur dieses rein Operative, jetzt will einer eine Ressource und wie geht das? Sondern ich muss mir ja vorher auch ein bisschen überlegen, wie baue ich das auf? Und dafür muss ich es halt vorher mal abgestimmt haben. Ne? Also das würde ich ja, wenn ich mich ganz vorne, Annual Kickoff, schon damit beschäftige, dass wir unseren Footprint halt nach Frankreich erweitern möchten, also dann weiß ich in dem Moment, dass das sehr krasse Konsequenzen hat. Vor allem, wenn noch niemand in meinem Team ist, der Französisch kann.
Ja, ja absolut.
Keine Ahnung, wie dick das Ding am Ende wird, aber ich glaube, ein bisschen was wird drin sein.
It's und, work in progress, ja.
Ja, und wie das mit diesen Playbooks immer ist, ich denke, 70-80% kannst du wahrscheinlich davon übernehmen und die restlichen 20, die musst du halt adaptieren auf deinen Laden. Ja. Und dann wird ein Schuh draus, aber du musst halt hier nicht den ganzen Schuh neu erfinden.
Ja, ich stelle das auch mal wieder fest, es gibt so bestimmte Themenkomplexe, wo ja, wir sind im B2B SaaS und ja, wir reden hier immer vom Kontext Solution Engineering oder Solution Consulting und trotzdem sind die Setups dann doch schon teilweise ziemlich unterschiedlich. Ich habe gestern auch wieder mit einem Kunden gesprochen, der hat mir erzählt, sie haben teilweise Dealgrößen am unteren Ende zwischen 3.000 bis 5.000 Euro und da geht's aber auch hoch bis 1 Million. Und dann sage ich ja, okay, habt ihr für euch mal irgendwie so einen Prozess gebaut, um zu schauen, wie ihr das mal ein bisschen segmentiert. Also du kannst ja einem 1-Million-Deal nicht dieselbe Aufmerksamkeit geben wie einem 5.000-Euro-Deal. So, ja, sind wir noch dabei. Ja, okay. Also so, es ist halt auch super special. Keine Segmentierung in den Kunden heute dabei, sondern die komplette Bandbreite, großes Team, 14 Leute, Direct Reports. Da musst du dann schon mal schauen. Ja. Und dann gibt es andere Companies. Bei Miro war es ja so, dann hatten wir 4 Kundensegmente. Wir hatten Strategic, Enterprise, Commercial, SMB. Später kam dann noch Growth dazu, als 5. Segment sogar. Und dann war sehr klar, okay, welche SEs arbeiten auf welchen Segmenten, teilweise auch fest verdrahtet mit den Account Executives. Da war dann die Coverage einfach von vornherein sehr klar und auch, wie viel Aufwand in so eine Opportunity reinläuft. Also das ist einfach so die Bandbreite, die du da teilweise hast.
Ja, die Bandbreite ist riesig. Das ist auf jeden Fall so. Und ich glaube, wie gesagt, wenn du vorne bisschen strategisch mal diskutiert und verstanden hast, wieso, weshalb, warum und was ist die Richtung, dann fallen natürlich diese Entscheidungen im Operativen auch ein bisschen leichter, weil dann ist halt der Nordstern irgendwie mal klar und dann kann ich halt davon das dann ableiten. Und dann macht es auch also mehr Spaß, ne, weil dann existiert auf einmal ein bisschen Klarheit. Und dann kann ich von da aus von da aus weitermachen.
Ja, und also was ich immer wieder merkwürdig finde, dass dann doch manche Organisationen oder auch SE-Führungskräfte sich hinsetzen und meinen, sie müssten jetzt irgendwie die Welt neu erfinden. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir entschieden haben, diese Playbooks überhaupt zu bauen, weil wir immer wieder sehen, dass dieselben Konversationen wieder und wieder und wieder geführt werden, wobei klar ist, hier gibt's eine gewisse erprobte Best Practice, die kannst du benutzen und wahrscheinlich wird es damit gut funktionieren. Und es besteht gar keine Notwendigkeit, jetzt intern viele Wochen, Monate damit zu verbringen, irgendwie jetzt zum Beispiel ein Coverage-Modell oder ein Incentive-Modell oder ein KPI-Modell zu bauen. Nee, nutze doch einfach bitte das, was da ist, was sich schon gut bewährt hat, weil damit machst du mal den ersten Schritt, ohne jetzt irgendwie das Rad neu zu erfinden.
Ja, ich denke, der erste Schritt, und das so geht es mir mit dem Playbook auch, also wenn das in den Köpfen der Leute so ein bisschen Denkprozesse auslöst und zu sagen, ja, könnte vielleicht sinnvoll sein, sich darüber Gedanken zu machen. Und ja, dazu würde ich mal reflektieren. Dann glaube ich, wäre schon viel gewonnen.
Wollen wir es für den Sneak Peek denn heute dabei sein lassen oder hast du noch ein brennendes Thema, was du glaubst, wir unbedingt heute hier mit reinbringen sollten?
Nö, ich glaube, es war jetzt auch schon wieder ein relativ langer Sneak Peek. Also kannst das Ganze an der Stelle jetzt gerne abmoderieren.
Also es ist deine Folge. Als ich hier vor 2 oder 3 Wochen da saß und abmoderieren wollte, hast du gesagt, hör mal, Freundchen, das ist meine Folge. Ja gut, also bitte. Also,
das war ja dein Thema. Dann hast du halt heute mein Thema. Und dann kann ich nur sagen, danke für nichts an meinen Vertriebsmitarbeiter hier. Und das war für dich Presets Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering B2B Softwarevertrieb. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du vielleicht einen Impuls mitnehmen konntest, dann abonniere gerne unsere Show. Und wenn du Fragen, Kritik oder Teamwünsche hast, dann schreib dem Tim auf LinkedIn oder an tim@serockstars.com und dann nehmen wir dein Thema hier gerne mit rein. Wir sind natürlich beide auf LinkedIn, erreichst uns sehr gerne. Link zu den Profilen auch in den Shownotes. Schön, dass du mit dabei warst und bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.